Der 8. Mai ist für viele nicht nur ein Tag des Jubels über den Sieg über den Faschismus. Für viele ist er auch ein Tag der Erinnerung, beispielsweise an all die Opfer oder PartisanInnen des Zweiten Weltkriegs. Die Wanderausstellung Die dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, die nun in Hamburg in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme zu sehen ist, will genau das. Die Rolle der sogenannten Dritten Welt im Zweiten Weltkrieg erinnern und damit einen blinden Fleck in der europäischen Narration zu dem Thema beleuchten. Sie beruht auf dem 2005 von dem Rheinischen JournalistInnenbüro Recherche International e.V. im Verlag Assoziation A veröffentlichten Buch Unsere Opfer zählen nicht und ist seit 2009 unterwegs durch Deutschland. Bis 2014 ist sie fast restlos ausgebucht. Ein Besuch in der Ausstellung verlangt viel Konzentration, denn die 96 Schautafeln, entlang derer ausgestellt wird, sind vorwiegend über das Lesen erfahrbar. Zu Beginn hängt eine Weltkarte. Auf dieser sind die verschiedenen geografischen Stationen der Ausstellung im Überblick zu sehen. Dann geht es punktuell in die Tiefe. Thematisch sind die Tafeln nach den 6 Themen Afrika, Asien, Ozeanien, Lateinamerika, Juden in der Dritten Welt und Kollaborateure der Dritten Welt mit dem Naziregime gegliedert. Mein vorrangiges Gefühl, das mich während der Ausstellung begleitet hat, war Betroffenheit über all die Ignoranz und Unwissenheit bezüglich des Themas. Deshalb wollte ich auch unbedingt einen Beitrag dazu machen. Ich, das ist nur zur Info, eine weiße, nicht deutsche Europäerin. Als ich jedoch anfing zu recherchieren, stieß ich auf einen Konflikt, der zur Eröffnung der Ausstellung in der Werkstatt der Kulturen um diese entbrannte. Im Mittelpunkt stand die letzte der Schautafeln zu den Kollaborateuren, die von der Leiterin der Werkstatt der Kulturen Philippa Ebene stark kritisiert wurde. Der Konflikt spitzte sich schließlich so stark zu, dass die Eröffnung verlegt wurde. Eine Einigung fand nicht statt. Daraus hervorgegangen sind viele aus postkolonialer und antirassistischer Perspektive geübte Kritiken an der Ausstellung. Während jedoch die Ausstellung boomt, geraten diese zunehmend in Vergessenheit. Dabei beleuchten diese den Standpunkt, von dem aus die Ausstellung entstanden ist, als einen, der im Versuch, den eurozentrischen Blick abzulegen, diesen nur wieder reproduziert. Nicht nur in Bezug auf die eben erwähnte Tafel, sondern mehr noch in Bezug darauf, wie in der Ausstellung erinnert wird. Auch ich musste meinen Blick von den Kritiken erst erschüttern lassen, bevor ich sehen konnte, wie europäisch er durch die Ausstellung gewandert ist, sich über Mitleid gut fühlen und immer wieder Neues in quasi noch unentdecktem Gebiet erkunden durfte. Schließlich ist auch Erinnerung kein unumkämpftes Gebiet. Ganz im Gegenteil, ist auch diese immer in Machtverhältnisse eingebunden, welche betrachtet werden müssen. Und das vor allem dann, wenn man mit einer Ausstellung Kritik am Eurozentrismus üben möchte. An einer der Kritiken, die damals entstanden sind, hat Lotte Ahn 2010 mitgeschrieben. Und ich habe mit ihr dazu ein Interview geführt. Hallo Lotte.
Hallo Agnieszka.
Lotte, du lebst derzeit in Paris und bist an die Universitäten Paris 7 mit dem Schwerpunkt Soziologie und an die Humboldt-Universität Berlin mit dem Schwerpunkt Kulturwissenschaften Afrikas angebunden. Im akademischen Bereich arbeitest du sozusagen an der Schnittstelle zwischen Kunst und Politik und hast die Themenschwerpunkte Entkolonisierung, Rassismus, Kritik und Migration. Und bist gerade dabei, deine französischsprachige Promotion mit dem Titel Baustellen der Zukunft und melancholische Sackgassen, postkoloniale Verhandlungen in Afrika bezogenen Kulturzeitschriften in Paris von 1947 bis 2012 abzuschließen. Lotte, ist das so? Ist postkoloniale Geschichtsaufarbeitung immer noch eine Baustelle der Zukunft?
Ich finde das ja ganz witzig, dass nun in der Auseinandersetzung um diese Ausstellung, über die wir sprechen werden, die Zeitschriften in Paris, die in einer ganz anderen Perspektive formuliert wurden, den Eingang machen. Aber tatsächlich sind es Zeitschriften, wo die Frage, wie man nach dem oder hervorgehend in den Konstellationen des postkolonialen Verhältnisses eine Zukunft entwirft, den Grundkonflikt, die Grundkonfliktkonstellation darstellt. Und insofern, ja, absolut, es gibt ganz viele gegenwärtige Konflikte, wo diese Konstellationen, wo diese Konflikte, wo diese Hierarchien und Hegemonien weiter extrem präsent sind.
Nun sind wir ja heute bei einer Sendung über die Ausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, wo du Anfang 2010 in Zusammenarbeit mit Chandra Milena Danielczyk eine, wie ich finde, sehr differenzierte Kritik mit dem Titel Mitten im Schulatlas, eine Kritik der Ausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg in der Zeitschrift IZ3W veröffentlicht hast. Was hat euch damals bewogen, eine Kritik an der Ausstellung zu formulieren?
Also für mich persönlich ist die Arbeit des Rheinischen Journalistinnenbüros und von Recherche International, was die beiden Organisationen, Institutionen sind, die um Karl Rössel, den Kurator der Ausstellung, seit langen Jahren an einer internationalistischen Perspektive in der BRD gearbeitet haben, lange sehr wichtig gewesen. Also ich habe mich immer wieder mit den Beiträgen von Recherche International auseinandergesetzt. Die schreiben auch sehr viel in der IZ3W, was ich selbst auch getan habe. Und insofern finde ich, dass die Arbeit, die sie machen, sehr wichtig ist und dieses Buch, Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, tatsächlich ein richtig wichtiger Beitrag zu einem absolut unterbelichteten Kapitel der Weltkriegsgeschichte in Deutschland ist. Und das ist aber auch genau der Ausgangspunkt gewesen, weil sie mit diesem Buch eine sehr klar positionierte Perspektive eingenommen haben, die in der Ausstellung dann wieder verschwindet und wo es eine Stelle gibt, wo eine Ebene unserer Kritik war, zu sagen, wenn man das Medium wechselt, muss man sich auch darüber Gedanken machen, welche Darstellungsform, welche Perspektiven in diesem neuen Medium Ausstellung eigentlich notwendig sind. Und das hat Karl Rössel meiner Meinung nach zu wenig getan. Und das war ein Punkt der Kritik.
Es ging in der Kritik ja auch beispielsweise darum, dass, und das ist auch ein Zitat aus eurem Text, die in der Ausstellung eingenommene Perspektive Ausdruck der Nichtrezeption postkolonialer Kritikansätze sei. Könntest du erläutern, an welchen Punkten das in der Ausstellung beziehungsweise im Umgang mit der formulierten Kritik zum Ausdruck kommt?
Also wir haben versucht, in unserer Kritik darzustellen, und daher kommt auch der Titel Mitten im Schulatlas, dass die Ausstellung in der Form, die sie gewählt hat, im Grunde eine Erweiterung eines vorgestellten, imaginären deutschen Schulatlasses formuliert, zeigt, ohne aber das Kapitel, das neue Kapitel, was sie hinzufügt, neu zu perspektivieren. Und genau um diese Frage ging es uns, die Frage des Standorts, die Frage von wo aus man spricht, die Frage, wie man so eine Geschichte, wie eine postkoloniale Geschichtsschreibung der Beteiligung der Dritten Welt im Zweiten Weltkrieg eigentlich aussehen müsste. Und es gab einen ganz wichtigen Punkt in dieser Ausstellung, nämlich ihre Tendenz oder ihr Bestreben, einen Überblick herzustellen, zu verschaffen, indem sie ganz stark gearbeitet hat mit Überblickskarten, mit einer Vogelperspektive, mit dem Versuch zu zeigen, also ganz unterschiedliche Ereignisse auf eine gleiche Darstellungsebene zu bringen. Und unsere Kritik hat angesetzt, an der Stelle zu sagen, der Witz, das Interesse, das, was eigentlich wichtig wäre an einer postkolonialen Perspektive, wäre zu sagen, dass genau dieser allwissende, scheinbar allwissende Standpunkt ein implizit eurozentrischer ist und dass es gilt, genau diesen Standpunkt zu kritisieren und dass es dabei darum gehen würde, die Multiperspektivität solcher Narrationen zu thematisieren und dass das in dieser Ausstellung nicht geschehen ist. Es gab zum Beispiel die Tendenz in der Ausstellung, recht stark mit geografischen Homogenisierungen zu arbeiten, zu verbleiben in einer Strukturierung des Parcours, wo eben von verschiedenen Regionen ausgegangen wurde, wo dann aber sehr, ja, nicht zufälligerweise es eine Fixierung gab auf Eliten als Handlungsträger und damit in Gesellschaften bestehende Machtverhältnisse aus dem Blick gerieten und ausgeklammert wurden. Was wir an keinem einzigen Punkt gesehen haben, und das, finde ich, macht den großen Unterschied aus zu dem Buch, ist die Frage, von wo aus da diese Geschichte rekonstruiert wird. Das Buch Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg beginnt mit der Feststellung eines Mangels, und zwar des Mangels in deutschen Geschichtsbüchern, und sagt, in diesen Geschichtsbüchern gibt es eine Auslassung oder viele Auslassungen. Das ist die Beteiligung der Dritten Welt im Zweiten Weltkrieg. Und von da aus beginnt sie, eine Geschichte zu konstruieren. In der Ausstellung selbst ist man immer in der, also und genau, und mit dieser Thematisierung im Buch gibt es eine Perspektive, die ist partikular und ist aber dadurch situiert. Die hat sich benannt. Da ist deutlich, dass sie nicht alles sehen kann, weil sie eben aus einem bestimmten Interesse raus eine Geschichte rekonstruiert. Und genau diese Perspektive verschwindet in der Ausstellung, wo angefangen mit dieser Weltkarte, mit der sie beginnt, also zumindest in der Berliner Version begann, es einen Blick gibt, wo man gar nicht weiß, wo man ist. Man fliegt wie ein Vogel über diese Weltkarte und meint, überall einfach mal reingehen zu können und sich so einen Happen rauszunehmen. Und das ist genau der Punkt, den wir kritisieren.
Also auch das Thema Geschlechterverhältnisse gehört da ja zu, in Bezug auf Partikularität bzw. das Allgemeine. Das habt ihr auch nicht unberührt belassen. Was ist aus eurer Perspektive oder aus deiner Perspektive das Problematische an der Darstellung dieser?
Also es ist eine Ausstellung, die ganz stark Krieg als eine männliche Angelegenheit darstellt. Der überwiegende Teil der Fotos, die man sieht, zeigen Männer in Schützengräben, Männer mit nackten Oberkörpern, Staatschefs, die in Regierungspalästen irgendwelche Erklärungen verlesen. Also es ist eine sehr männerdominierte, sehr offizielle Geschichte, wo die Frage, was bedeutet eigentlich Krieg, also wer sind die nicht sichtbaren Akteure, Akteurinnen in Kriegen, wenig thematisiert bleibt. Und dann gibt es mitten da drin eine einzige große Ausnahme, also das einzige Kapitel, wo Frauen tatsächlich in den Vordergrund gestellt werden. Und das ist eine Tafel mit ungefähr 20 Porträts von Frauen, die in japanischen Militärbordells gearbeitet haben. Und die jeweils mit einem Satz zitiert werden zu ihren Erfahrungen. Und das war tatsächlich ein Punkt, den wir stark kritisiert haben, weil es da drin, also weil die einzige Perspektive, die einzige Art, in der Frauen auftauchen als, ja, in dieser Ausstellung ist, als Opfer sexualisierter Gewalt, ausschließlich begrenzt auf ihre Tätigkeit in diesen Militärbordellen, dazu apostrophiert als asiatische Frauen, wenn ich mich recht erinnere, also mit einer sehr vereinheitlichenden Überschrift, und im Rest der Ausstellung die Frage der Agency, des Tätigseins, des Verhandelns, der Auswirkungen auf Alltag, der ganzen unsichtbaren Kriegsarbeit von Frauen ganz stark unterbelichtet war. Das war ein sehr wichtiger Punkt. Ich finde, darüber hinaus kann man an dieser Tafel eben auch festmachen, wie die Ausstellung mit ihrem, es ist ja nicht so, dass sie nicht verfolgt, Akteurinnen aus der Dritten Welt eine Stimme zu geben, tut es aber in einer Weise, die Subjektivitäten dieser Frauen gar nicht auffangen kann, da sie immer schon eingehegt sind in dieses Dispositiv, wo sie 20 Mal eine Perspektive durchkonjugieren, zu der wir sie was sagen dürfen, wo aber klar ist, in welcher Position sie sprechen und eben in keiner anderen.
Und was hat es mit der zur Ausstellungseröffnung stark kritisierten Schautafel zum Thema Kollaboration auf sich?
Genau, also es gab um die Ausstellung, als sie, ich glaube Berlin war die erste Station, als sie da 2010 gezeigt wurde, eben eine heftige Konfrontation darum, wo sie gezeigt wird, die ich jetzt nicht im Einzelnen aufrollen werde, aber bei der Konfrontation ging es ganz stark um Deutungshoheit über Geschichte auf der einen Seite, innerhalb von verschiedenen antirassistischen Strömungen. Und es war ein Anlass für ein Hochkommen, ein Konfrontieren sowohl, ja, also in erster Linie von einer ganzen Reihe von Positionen, die antimuslimische Rassismen und Ressentiments artikuliert haben. Und insofern hat sich das alles stark kristallisiert anhand von 2, 3 Tafeln in dieser Ausstellung, wo es eben um Kollaboration ging. Die Kritik, die wir stark an diesen Tafeln hatten, war die zu sagen, dass es der Konflikt um Antisemitismus und Rassismus innerhalb der deutschen Linken da übertragen wurde, retrospektiv übertragen wurde auf den Zweiten Weltkrieg und zu einer total verkürzten und verfälschenden Darstellung der Gemengelage im Zweiten Weltkrieg geführt hat. Also wo Figuren wie der ägyptische Staatspräsident Nasser dann auftauchten als in einer reinen Kollaborateursperspektive und das einfach tatsächlich zu einer Instrumentalisierung in Positionen, wo es eigentlich um gegenwärtige Positionierungen im Nahostkonflikt geht, die sich dann am Gegenstand dieser Ausstellung festgemacht haben.
Warum glaubst du, fällt es heute noch so schwer, Kolonialismus gesellschaftlich zu thematisieren?
Na, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Grundsätzlich würde ich sagen, es liegt daran, dass viele der Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse, die durch den Kolonialismus in die Welt gesetzt wurden, nicht vorbei sind. Wären sie das, könnten sie nicht diese Sprengkraft und diese Gewalt entfalten. Das heißt, wenn wir heute an diesen Themen arbeiten, dann haben wir zu tun mit einem, ob jetzt bewusst oder unbewusst, bestehenden Fortwirken oder einer Präsenz von gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen, die nicht dekonstruiert, nicht abgeschafft, nicht überwunden sind. Und genau daran brechen diese Konfrontationen auf. Der 8. Mai, denke ich, ist ein ganz, ganz gutes Beispiel, also jetzt auch biografisch, da muss man jetzt überhaupt nicht auf so eine Ebene gehen wie bestehen in unseren Wissenssystemen koloniale Repräsentationen fort, sondern einfach in der Frage, dass die französische Armee zum Beispiel bis heute vielen der Soldaten, die damals aus den Kolonien in den französischen Truppen gekämpft haben, ihren ausstehenden Sold oder Kompensation bis heute nicht ausgezahlt haben. Das ist ein so ein Thema, das pünktlich zum 8. Mai immer wieder aufbricht und wo eine koloniale Auslassung sich bis in die Gegenwart vorzieht.
Und wie, glaubst du, könnte eine postkoloniale Erinnerungskultur des Zweiten Weltkriegs deiner Meinung nach aussehen?
Das kann bestimmt ganz unterschiedliche Formen annehmen und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da keine einheitliche Antwort drauf zu geben, sondern nach diesen unterschiedlichen Formen und nach diesen vielen Perspektiven zu suchen. Das ist, denke ich, ein zentraler Einsatz bei allen Form von postkolonialer Perspektive, postkolonialer Arbeit. Ich finde ein sehr schönes Beispiel, was gerade in Berlin ein bisschen dauerhafter geworden ist, ist die Führung Kolonialismus im Kasten, die im Historischen Museum stattfindet, die es da jetzt als Audioguide gibt und entlang des Parcours des Historischen Museums markiert, was eigentlich die Auslassungen und Blindheiten sind. Zum 8. Mai fände ich ein gutes Beispiel, das auch viel Raum dafür lässt, wie man das jetzt auslegt und was man damit im Einzelnen macht. Die Frage der Bedeutung des 8. Mai selbst. Also die Frage, ob das eigentlich, wie sich das in Deutschland darstellt, der Tag der Befreiung ist oder wie sich das in Algerien darstellen würde, der Tag der Niederschlagung, also des Massakers von Sétif und damit einen Tag mit einer ganz, ganz anderen Bedeutung. Und diese Heterogenität von Bedeutung in unterschiedlichen Kontexten zu reflektieren und das mit unterschiedlichen Stimmen zu tun, das, denke ich, ist ein ganz zentraler Einsatz postkolonialer Kritik.
Vielen Dank, Lotte.
Ja, danke dir auch.
Mach's gut, tschüss. So, das war also das Interview mit Lotte Arndt zu der Ausstellung »Die dritte Welt im Zweiten Weltkrieg«. Falls Interesse besteht, dazu nochmal nachzulesen oder aber Verständnisschwierigkeiten bei dem Interview aufgekommen sind und ihr deshalb vielleicht nochmal zu dem Thema lesen wollt, findet ihr den Text von Lotte und Chandra Milena Danielczyk im Internet, wenn ihr auf die Homepage der Zeitschrift IZ3W schaut. Der Text heißt »Mitten im Schulatlas – Eine Kritik der Ausstellung »Die dritte Welt im Zweiten Weltkrieg«.